Podcast Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 404. Episode des Podcast Freiburg. Und wir nehmen natürlich trotzdem auf, auch wenn es, naja, es war ein Sieg, aber es war ein Spiel zwischen zwei wichtigeren Spielen. Hallo lieber Julian.
Hallo Alex. Ja, jetzt wo man gewonnen hat, würde ich ja sagen, es war ein sehr wichtiges Spiel und wir haben es voll ernst genommen und nichts anderes hätte man tun dürfen.
Voll, das ist die Geschichte, ne? Hätte man es verloren, hätte man halt gesagt, ja, scheißegal.
Völlig egal.
Und so ist halt geil, an Frankfurt dran zu bleiben.
Ja, es war auch einfach wichtig, man darf die Liga nicht aufgeben und auf gar keinen Fall habe ich irgendwas anderes jemals behauptet.
Perfekt. Ja, du warst ja auch dort.
Ich war auch dort, ja. Das war auch Fun. Ich glaube, mir macht solche Spiele auf jeden Fall deutlich mehr Spaß vor Ort, gerade in einem Auswärtsblock, als zu Hause am Fernseher. Kann ja gleich mal mit deiner Erfahrung abgleichen.
Ich war in einer Fußballkneipe in Berlin mit zwei Jungs nach meinem eigenen Spiel, wo ich mein Torwartdebüt gefeiert habe. Und ja, wir haben so ein bisschen auf die Leinwand geschaut, aber erwarte nicht eine minutengetraue Analyse von mir. Ich habe auf dich gehofft, im Stadion, nein, im Block.
Da ist ganz einfach, da ungefähr drei Sachen passiert sind in diesem Spiel, kann man die auch relativ gut minutengenau datieren. Da wir gerade wieder gegen ihn gespielt haben, da Daniel Batz ja absurderweise weiterhin Bundesliga Stammkeeper ist und das auch richtig ordentlich macht. Ich meine, euer Alter ist nicht weit auseinander. Vielleicht wird es ja noch was, wenn du jetzt anfängst.
Guter Vergleich. Ja, ich mache ganz kurz Housekeeping. Wir kommen dann gleich wieder zum Spiel. Eigentlich will ich nur eine Sache loswerden. Wir haben immer noch unsere neuen Sticker und wer jetzt noch welche bestellen möchte, kann das gerne tun und uns schreiben. Dann versenden wir die gerne. Wir machen das kostenlos. Wer uns unterstützen möchte, kann das natürlich trotzdem tun. Aber das ist ein kleiner Service, weil wir wollen ja die Sticker überall auch haben und sehen. Genau, dass du vor Ort warst, waren wir. Ich habe zwei kleine Themen und einen Namen, der schwer auszusprechen ist, den wir lange nicht mehr aussprechen mussten oder durften, ist Kofi.
Ja.
Und der hat, also Kofi ist nicht schwer auszusprechen, Tre ist schwer auszusprechen, aber er hat sein Comeback in der zweiten Mannschaft gefeiert. Die haben 4-1 gewonnen, das kann man ja kurz vorziehen an der Stelle. Und er hat wohl einen Assist zum 4-1 gegeben nach seiner Einwechslung.
Ja, sah auch ziemlich cool aus. Also
hab's nicht angeguckt.
Auf Insta gab's die Tore und die habe ich dann gesehen. Das war sah smooth aus auf jeden Fall. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das passieren wird, bis diese Nachricht kam, dass er im Kader steht. Und das sehr, sehr cool.
Also Julian, musst du jetzt zu Kreuze kriechen bezüglich der Kaderplanung des SC Freiburg im Winter?
Ich bin extrem happy, dass Daniel Kofice nochmal spielt, dass er nicht irgendwie der Sportinvalidität angefallen ist oder sowas. Ich finde das toll, dass er bei der zweiten Mannschaft in der vierten Liga Minuten sammeln konnte, einen coolen Assist gemacht hat. Und wenn er diese Saison nochmal Minuten bei den Profis kriegt, ultra cool. Ich sehe nicht, dass jetzt in der entscheidenden heißen Phase mit der Dreifachbelastung Daniel Kofi-Trey jetzt quasi den Schlüsselspieler für den SC wird. Und daher würde ich ihn nicht in die Kaderplanung massiv mit reinspielen lassen. Auch einfach, weil ich nicht finde, dass er diesen Druck, dass das fair ist, nachdem jemand nach 3 Jahren und 3 Monaten sein Comeback gibt, dann muss man einfach sich darüber freuen. Und ich glaube, wir sollten jetzt alle nicht irgendwelche absurden Hoffnungen da reinsetzen.
Also so ein 95. Minute Nachspielzeit Siegtreffer Istanbul von Tre. Ist schon sexy. Und den Gag, dass Hartenbach alles richtig gemacht hat im Winter, finde ich natürlich auch witzig, als man Dingchi und Adamu abgegeben hat ohne Ersatz. Aber
also ich würde sagen, es ist bisher fast so gut gelaufen, wie es hätte laufen können. Und wir haben als kleiner Vorgriff, nachdem es jetzt ja wohl gut ausgegangen ist, gestern alle sehen können, wie leicht das vorbei sein kann mit einem Tritt und großer Panik.
Alter, ich hätte mich über keinen Sieg gefreut. Ich hätte die 3 Punkte hergegeben.
100%.
Ich saß gebannt vor dieser Leinwand in Berlin. Keiner hat's verstanden, was mit mir los ist. Mhm. Ich war fast traurig.
Ich war auch richtig, richtig gedämpft nach dem Mansambi-Verletzung. Darüber reden wir. Ja. Und da es jetzt danach aussieht, dass es keine schwere Verletzung ist und wenn er potenziell sogar am Donnerstag schon im Kader stehen kann, dann das ist natürlich eine krasse Erleichterung, aber das sah erstmal nicht danach aus, weil er halt auch Wein vom Platz gebracht wird und sowas. Und ja. sieht nach Glück aus aktuell.
Hat er doch geschauspielert.
Diskutieren wir noch.
Ja. So, einen zweiten Namen. Also es ist ja irgendwie komisch, dass man ihn erwähnt, aber er war schon viermal im Kader, ohne Einsatz zu kommen, ist Ruven Tarnutzer, der ja jetzt auch irgendwie so eine leichte Diskussion, also eine leichte Rolle in der Diskussion spielt, ob wer eventuell, wenn man Sambi ausfällt und Höfler nicht, oder Höfler Sportinvalide ist anscheinend, dass er da auf der 6 zum Einsatz kommt. Aber er hat auf jeden Fall seinen Vertrag verlängert beim SC. Ich fand es auch sehr lustig, dass er gesagt hat, seit der Jugend ist der SC Freiburg für ihn da. Er ist 18 und sieht auch ein bisschen jünger aus, aber ist ja schön, dass man die Talente hält und bindet und die Bock drauf haben.
Und der halt da ist, seit er 11, 12 ist, ne? Das ist cool.
Schweizer hatte die Saison 16 Einsätze, 2 Tore, 2 Vorlagen bei der zweiten Mannschaft. Genau, 18 Jahre, wird im Sommer 19. Kann man doch mal gespannt beobachten, was das wird.
Ich weiß, es macht keinen Sinn, aber ich schwöre, die werden immer, es sieht immer aus, als ob die noch jünger werden jedes Jahr. Das weiß natürlich einfach was anderes, sagt mir aber meine Position als die der 18-Jährigen, die vermutlich immer 18 Jahre alt sind, aber jedes Mal sind diese Bilder und ich denke, ach du Scheiße.
Nee, ich habe schon das Gleiche gedacht. Gut, dann kommen wir mal zum Spiel. Mal gucken, wie kurz die Folge wird, aber ich habe sonst ein Thema zum Ende der Folge, wo wir noch ein paar Minuten draufpacken können. Ja, dann erzähl doch mal erst über Auswärtsblock und in Mainz und so.
Ja. Also erstmal, genau, Mainz ist ja für mich eins der kürzesten Auswärtsspiele da aus Frankfurt. Ich hatte nicht so viel Zeit, ich kam ziemlich knapp erst zum Spiel und mir wurde da freundlicherweise Platz freigehalten. Das war aber sehr viel Platz. Also das war tatsächlich mal ganz angenehm zum Stehen und ich glaube, in diesem Spiel zwischen den beiden Vigo-Spielen war es jetzt auch nicht schlecht, dass es jetzt kein ganz so stressiges Spiel war. Von der allgemeinen Stimmung war schon irgendwie bei sehr vielen so ein bisschen, ey, ist cool, aber heute ist nicht das entscheidende Spiel oder sowas. Und gab eine Choreo vorm Spiel mit so verteilten Fahnen und dann einer großen runden Blockfahne. Ich glaube, von IWF war die Choreo. Und so dem Wahnsinn verfallen, Frontbanner und dann so ein Rick and Morty-Bild daraus. Ich stand drunter, deswegen kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Nur ein Bild gesehen, sah cool aus. Und die Mainzer hatten auch so eine größere Gruppen-Geburtstags-Choreo und so. Also es war jetzt kein egales Spiel, auch für die Fans und sowas nicht, aber es war halt irgendwie, ich hatte richtig Spaß, mir hat es sehr gut gefallen da, stimmungsmäßig auch und so. Es war jetzt aber lange nicht die beste Stimmung, die man irgendwie hatte. Es war einfach nur so, und für mich war einfach, ich habe keinen großen Druck gespürt bei dem Spiel und ich war nicht so nervös und dann dachte, und das Spiel, also es ist halt auch so wenig passiert, dass ich dann doch irgendwie mehr Fokus auf halt so mitsingen und mal mich über irgendwas beschweren oder sowas hatte und über irgendwas dann auf dem Feld dann quasi quatschen, anstatt jetzt ultra angespannt auf jede Situation zu schauen. Und würde sagen, zweite Halbzeit war dann der Vibe auf jeden Fall nochmal besser. Bei der ersten Halbzeit gab es so ein paar Vorsänger-Unzufriedenheiten und sowas. In Mainz auch nicht immer ganz einfach, weil der Block ist so das untere Viertel und dann kommen der obere Dreiviertel, so eine leichte Trennung drin, das ist ein bisschen, manchmal ein bisschen nervig und so. Und dann war aber nach dem 1-0, fand ich es richtig gut eigentlich und hat Spaß gemacht, aber es war gerade nach oben hin oder so, wo es dann auch ein bisschen lockerer stand und alles, da kam jetzt nicht eine Stimmung, wie es auch schon mal auswärts in Mainz schon besser war und so, sondern ich glaube, für alle war das halt so ein bisschen der Durchatmer zwischen den zwei Vigo-Spielen. Aber ich würde sagen, so bis zu der Mansambi-Verletzung, die mir die Stimmung geraubt hat, hatte ich echt gute Laune und fand es ein cooles Auswärtsspiel mit allen, die da mit waren. Liebe Grüße.
Nice. Ja, das Spiel war ja für beide Mannschaften zwischen den europäischen Spielen. Mainz hat gegen Straßburg 2-0 gewonnen und muss jetzt noch am nächsten Donnerstag nach Straßburg. Mainz spielt eine krasse Rückrunde. Ich habe jetzt nicht die Urs-Fischer-Tabelle. Kam er genau zur Winterpause? Oder kam er davor ein bisschen? Ich weiß es nicht 100%.
Ja, auf jeden Fall um den Dreh. Also man kann ihn zumindest so ab 2026 ist halt so ist ja auf jeden Fall seine Vorbereitung mit dabei und so.
Genau, und in der Rückrundentabelle sind die halt echt oben mit dabei und haben, wenn ich mal kurz auf die Spiele gehe, vor dem Freiburg-Spiel auf jeden Fall mal 3 Siege in Folge gehabt. Die letzte Niederlage insgesamt, also wettbewerbsübergreifend, war am 13. Februar gegen Dortmund.
Und ich kann dir auch sagen, wann er kam, nämlich nachdem wir Mainz zerlegt haben. Ne? Ah, ja. Das war ja der Grund, dass dann die Trainerentlassung kam. Das heißt, das war Ende November haben wir quasi für die Entlassung gesorgt und dann muss er vermutlich eine Woche später oder so da gewesen sein. Hm.
Ja, und seitdem, also wenn es Ende November war, haben sie 2 Spiele verloren unter ihm. Davor, das war gegen Köln und gegen Dortmund. Und jetzt
ich glaube, eins hatten sie ja noch ein Interim davon und so. Also es war auf jeden Fall die erste Heimniederlage, die sie das ganze Jahr hatten. Das war schon ein sehr ordentlicher Lauf, den man da jetzt mal unterbrochen hat.
Okay, und dann lass uns doch, wenn wir auf die Aufstellung schauen. Also ich habe ja gewitzelt mit Mischa in der Quick Reaction und nie eigentlich auch in der Folge danach noch, dass viel rotiert wird. Und wenn wir jetzt auf Mainz schauen, die haben das quasi fast gar nicht gemacht. Also Geraldo Becker kam für Viper im Sturm und ich glaube, ein Spieler war noch anders als in der Aufstellung gegen Straßburg, was ich vorhin geschaut habe. Aber auf jeden Fall sehr ähnliche Aufstellung wie gegen Straßburg. Und wir haben jetzt auch nicht so krass rotiert, als ob man da irgendwas herschenkt und keinen Bock hat.
Nee, aber ich hätte jetzt mal, also vielleicht mal mit Mainz angefangen. Die rotieren halt echt wenig. Die haben jetzt auch wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten. Dadurch, dass jetzt ihre Spieler zurückkommen, so ein bisschen, das hilft natürlich dann.
Amiri, Kassi wurden beide eingewechselt.
Genau, und spielt dann auch gleich eine Rolle. Aber, also ich fand es schon arg, dass sie das einfach so durchziehen. Aber gut, Urs Fischer ist da jetzt auch kein riesiger Fan davon, irgendwie jetzt junge Spieler reinzuwerfen, würde ich mal sagen. Ja, ansonsten, dass der Mainzer Kader mehr kann als in der Hinrunde, haben wir da ja auch schon gesagt. Aber das ist jetzt der Lauf, den sie mit haben, ist halt krass. Ich hatte wirklich Panik vor einem langen Dominic Corbein oder sowas. Der ist da, ich weiß nicht, ob er aber einmal gefoult hat. Also da war ich sehr zufrieden mit. Ja, war eigentlich in Ordnung, was Mainz da aufgestellt hat. Aber ich habe mich nicht krass gewundert, dass sie wenig rotieren. Aber ich dachte schon, dass sie mehr machen für so ein Spiel.
Genau, eigentlich waren es nur Ferratsching, Widmer und Viper, Geraldo Becker im Vergleich zum Straßburg-Spiel. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass es denen um die Tabelle ging, also dass sie da jetzt noch Frankfurt und Freiburg einholen wollen und Siebter, Achter werden wollen, aber die haben halt schon Lauf und wahrscheinlich wenig Rotation. Für Freiburg, Daniel Batz hattest du schon erwähnt, das brauche ich nicht nochmal erwähnen, für Freiburg geht es ja trotzdem schon ein bisschen darum, noch Frankfurt einzuholen.
Da wäre jetzt meine Gegenfrage. Du sagst nicht so viel Rotation. Ich finde, ehrlich gesagt, das ist so viel Rotation, wie dieser Kader hergibt, wenn man, was ich anders sehe, aber man nach 1-2 Auftritten vielleicht auch verstehen kann, sagen würde, dass Nicolas Höfler halt einfach gerade nicht unter Schuster nicht mehr startet, dann ist da eigentlich halt nicht mehr, ne? Also dann hat man da schon ziemlich rausrotiert.
Also du meinst, man hat Günther für Makengo gebracht, man hat Ogbus wiedergebracht für Lienhardt, man hat Kübler für Treu gebracht, man hat Scherhand und Irie gebracht. Ja, fair.
Also da ist einfach niemand auf der Bank, der ich sagen würde, nee, weil Suzuki ist schon raus. So,
und wenn dann ich davon komplett Rotation rede, dann meine ich natürlich Höfler und Maximilian Philipp spielen von Anfang an.
Klar, aber ich sage nur von allen, die überhaupt Minuten relevant bekommen haben, die wurden dann auch rotiert. Also ich würde schon sagen, dass man hier eine klare, dass man deutlich mehr Fokus als Mainz darauf gelegt hat, fit zu sein am Donnerstag.
Das stimmt. Und trotzdem spannend, dass von allen 5, die reinkamen, dass so 5 Startelf-Kandidaten für das Spiel gegen Vigo sind. Also Lienhardt, Treu, Beste, Grifo, Makengo waren die Wechsel. Da kann man dann, hat man halt nicht Höfler oder Maximilian Philipp geholt. Mhm. Genau.
Ich werde Philipp da rausnehmen. Oh ja, dass Höfler auch da nicht spielt, kann das rough.
Ja. Wo ist Anthony Jung in so einem Spiel?
Naja. Ich habe nicht nachgeschaut. War einfach so sicher, dass er auf der Bank ist, dass ich sehr überrascht war, als Jordi dann Makengo auf die Innenverteidigerposition eingewechselt wurde spät. Und dann erst gecheckt, dass Jung gar nicht da ist.
So, jetzt dürfen wir über so ein tolles Spiel reden. Die Trainer haben nach dem Spiel gesagt, wäre auch ein klassisches 0-0 oder 1-1 Spiel, hätte sich keiner beschweren können. Mainz, finde ich schon, kann man sagen, war erste Halbzeit besser, würde ich mal so sagen. Und Freiburg zieht das Spiel insgesamt aufgrund, also Urs Fischer hat es dann Cleverness genannt, man kann es auch einfach mit Standards verargumentieren, aber Ja, also man war jetzt nicht eins nur besser. Du hast vorhin über die, im Vorgespräch über die Expected Goals in der ersten Halbzeit gesprochen.
0,1 zu 0,05 für Mainz. Also deswegen würde ich auch das besser, die haben halt diesen einen mega geilen Schuss. Und den Atto ja tatsächlich da noch rauskratzt, was ich natürlich im Stadion nicht gesehen habe. Von Posch, der das tut, was ich im Stadion immer ein bisschen nervig finde, wenn alle schreien, schieß, und dann schießt er und dann kommt so ein geiles Ding bei raus. Aber das war natürlich expected goals mäßig jetzt nicht viel, das ist ja klar. Und in den Phasen, der Phase fand ich sehr, da waren sie echt oft vom 16er und da waren sie schon besser und sowas. Aber trotzdem würde ich auch zur Halbzeit sagen, 0-0 ist das Ergebnis, was diesem Spiel trotzdem gerecht wird, einfach weil Mainz nicht genug macht, um dafür irgendwie beim Tor rauszugehen. Aber also das war schon, da kannst du auch, weiß ich nicht, also Frankfurt-Heidenheim war, glaube ich, ungefähr so eine erste Halbzeit auch. Also das war für die Bundesliga für 19:30 Sonntag vielleicht dann auch das passende Spiel.
Naja, Micha ist nicht da, Anfangsphase besprechen. Wir haben es vorhin besprochen kurz, dass Irigé hatte ein cooles Dribbling am Anfang und in der 14. Minute gab es einen Kopfball von Matanovic, der drüber ging nach einer Flanke von Eggestein. Aber, also ja, keine Ahnung, was man da über die Anfangsphase sonst groß bereden sollte.
Irigé hat auf jeden Fall am Anfang öfter als am Ende quasi den Ball bekommen und auch was probiert. Das Spiel verlagert sich dann deutlich mehr nach links im Laufe des Spiels. Das war ein bisschen schade, auch weil ich quasi an der Seitenlinie war, wo ich dann was hätte von ihm sehen können. Und ja, ich fand am Anfang irgendwie ganz interessant, das habe ich mir noch gemerkt, dass irgendwie der SC öfter versucht hat, so sehr, sehr tief mit dem Sechser quasi mit aufzubauen und dann der zweite, also so dann oft mal Sambi, der dann auch quasi tief geblieben ist und dann aus einem tieferen Aufbau, als ich irgendwie vermutet hätte, das versucht haben zu lösen und so. Und ja, dann
wollte man Mainz locken.
Ja, und auch einfach sehr, sehr breit werden quasi damit. Also dann war schon so, okay, dann gehen halt also dann hast du halt deine Außenspieler quasi, die dann hochschieben können und so relativ klassisches Zeug eigentlich. Aber das hat für mich Sinn ergeben. Da Mainz kam da oft nur mit zwei Leuten und sowas, hat man es ganz gut auseinandergezogen. Da dachte ich, okay, so ein Spiel wird das. Und irgendwie hat sich das auch gelegt nach einer Viertelstunde. Und dann hat man ja irgendwie dann doch eher so Urs-Fischer-Fußball gegen Urs-Fischer-Fußball gespielt, mein Gefühl nach.
Voll. Dann lass uns mal über die 20. Minute reden, weil die war ja schon relativ wichtig für das Spiel. Mhm. Geraldo Becker im Zweikampf, Ginter bleibt dran, Höhe Mittellinie, enger Mann und Becker rudert so ein bisschen mit den Armen aus und trifft Ginter. Natürlich Ginter. Mhm. Ich weiß nicht, wie krass lädiert sein Gesicht und sein Kopf mittlerweile ist, aber mit dem Ellenbogen an der Nase, der dann liegen bleibt und böse blutet. Über mehrere Minuten.
Das siehst du im Stadion ja gar nicht so. Ich habe es nur anhand der Reaktion und das halt raus musste irgendwie dann gecheckt. Aber das ist ja was du im Fernsehen viel besser direkt wahrnimmst oder sowas. Aber weiß nicht, man macht sich halt auch nicht mehr so richtig Sorgen, wenn das Kind da passiert. Das ist irgendwie so ein, das ist halt, der hält halt seine Nase immer da rein und dann, in dem Fall jetzt wirklich nicht, aber
Hart im Nehmen. Man muss ihn jetzt nicht so zum Schweinsteiger-Hero machen.
Nicht für das auf jeden Fall.
Genau. Aber es wird trotzdem immer gemacht. So, was der Matze alles einstecken kann, das ist der Wahnsinn. So, naja. Es wurde ja nicht geahndet, also auch nicht mit Gelb. Eine Tätlichkeit war es für mich nicht. Also deswegen kann man es nicht überprüfen. Da wäre es einfach. Da könnte man über VAR diskutieren, ob man da Gelb geben könnte, wenn man sich's anschauen könnte, aber ist halt nicht so.
Ich finde halt auch, das ist eine gelbe Karte eigentlich, denke ich, in der Slow-Mo und alles. Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie schlimm oder so. Also es ist halt kein, er holt halt nicht aus mit vollem Wucht irgendwie in so einem Kopfballding und haut ihn dann nach hinten oder so, wo ich sagen würde, das ist, selbst wenn es natürlich ist, ist es halt fahrlässig oder so, sondern in dem Fall ist es halt relativ, also ziemlich, ziemlich natürliches und unwahrscheinlich, dass du damit so triffst, wie er es tut, würde ich mal sagen. Das ist schon Pech. Wenn die Nase jetzt echt angebrochen ist oder so, oder noch komplett durch oder sowas, dann muss ich auch sagen, krass, dann muss es echt ein sehr unglücklicher Treffer gewesen sein, weil es sieht gar nicht so krass nach krasser Dynamik aus im Vergleich.
Ja. Ja, dann lass uns aber trotzdem jetzt kurz das Ginter-Thema durchmachen, weil er spielt dann über die komplette Zeit. Stimmt das überhaupt?
Wurde irgendwann, nee, er wurde dann irgendwann ausgewechselt, aber erst in der 85. oder 83. oder so für Jordi Makengo.
Und genau, dann kam oft der Spruch, als Mainz-Fan würde man sich da schon sehr drüber aufregen, weil es ging ja um die Blutung und im Fernsehen hat man das sehr gut gesehen. Der war halt dann, nach 5 Minuten war da schon wieder Blut überströmt unter der Nase. Das hat einfach nicht aufgehört. Und es gibt ja diese Regel mit, wenn du blutest, darfst du nicht spielen. Und das hat ja über das ganze Spiel nicht aufgehört. Und das wurde mehrfach thematisiert, dass sie das irgendwie nicht in den Griff bekommen haben mit irgendwas in die Nase stecken und zustopfen und weiß ich, was man da sonst noch alles machen kann. Aber auf jeden Fall sah er bis zum Ende sehr lädiert aus.
Ja, also ich habe nur eben mitbekommen, dass er 2-mal rausgeschickt wurde und so und dann halt ein 3. Mal als sie dann endgültig aufgegeben haben. Aber ja, vermutlich als Mainz-Fan irgendwie ärgerlich, aber denkt mir halt auch immer so, ja, aber das ist doch jetzt wirklich kein Thema, was einen als Fan irgendwie groß interessieren muss. Also, außer dass du halt irgendwie einen Vorteil hättest, wenn er halt rausfliegt. Aber dann, keine Ahnung. Also ich glaube, mich hätten als Mainz-Fan andere Sachen gestern mehr genervt, anstatt jetzt irgendwie, dass ein Spieler mit Blut im Gesicht weiterspielen darf.
Ja, und jetzt sind wir so Mitte erster Halbzeit, wo Mainz so ein bisschen Überwasser hat. Da gab es eine Flanke von Nebel, die Atubolo nach vorne klärt. So ein bisschen, sah ein bisschen komisch aus, was Atubolo da macht. Auf jeden Fall geht es zentral von 16er und Da Costa kommt zum Nachschuss, schießt drüber. Es gab eine Flanke von Da Costa 2 Minuten später, wo Mwene gerade so an den Ball kommt, wird aber nicht gefährlich. Und dann kam eben dieser krasse Fernschuss von Posch, den man sieht selbst im Fernsehen kaum. Mhm. Er ist so minimal dran. Fühlt sich als Torwart immer geil an, wenn man genauso dran ist, dass er noch gegen den Pfosten und rausgeht. Aber ja, krasse Parade von Atubolo. Und die Phase hat man überstanden. Das war jetzt aber auch keine Wahnsinnsdruckphase oder irgendwas.
Nee, auch weil man halt wieder dann, Mischa hat und so hat das ja auch schon neulich gesagt, dass es im 16er sieht es halt echt oft ziemlich gut aus, was der SC dann noch verteidigt, auch wenn man es davor vielleicht gar nicht die Situation entstehen lassen sollte, aber so Boxverteidigung ist echt immer wieder gut und das überrascht mich, weil man ja zum Beispiel bei Standards, was ja eigentlich nichts anderes ist, als halt aus einem Gegner natürlich mehr Vorteil und so, aber da sieht man ja öfter mal schwach aus und irgendwie, wenn es ein bisschen chaotisch wird, hat man irgendwie ganz gute Boxverteidigung, finde ich.
Ja.
Zumindest in den letzten Wochen.
Genau, es gab da noch so ein paar Halbchancen. Becker flankt von rechts, Nebel kommt dran. Da kriegt Ogbus dann gelb danach, weil er zu spät kommt. Und ja, gab halt auch ein paar Ecken. Ich weiß gar nicht, wie die Eckenstatistik ist. Die müsste ziemlich hoch sein auf beiden Seiten. Habe ich jetzt nicht parat.
Also, ja. Im Schall habe ich irgendwas mit 3-2 zwischendurch gesehen. Dachte auch, es hätten mehr sein müssen oder so. Aber
in der zweiten Halbzeit gibt es so ein kleines Eckballfestival vom SC mit 3 hintereinander und so. Naja. Und dann gibt es noch die Szene, dass Ogbus Tietz fault. Das hat man im Stadion wahrscheinlich auch nicht gesehen. Das hätte 100%ig Elfmeter gegeben nach VAR, aber er hat davor abseits gepfiffen. Das war kurz vor der Halbzeit.
Ah, das habe ich mich gefragt, weil Leute meinten dann irgendwie, oh, das könnte er checken oder sowas und dann war es. Aber das war quasi, es hat keine Rolle gespielt, weil er quasi vorher schon im Abseits war, oder was?
Genau, aber das war 100%ig ein Foul. Also das wäre noch böse ausgegangen, wenn es kein Abseits gewesen wäre. So, und was du jetzt bestimmt im Stadion mitgekriegt hast und was dann wieder heiß herging, war die letzte Aktion der ersten Halbzeit und das war das mit Mansambi und dem Einwurf. Ja. Mansambi lässt sich sehr viel Zeit, es ist irgendwie die 48. Minute, es waren 3 Minuten Nachspielzeit angezeigt und ich weiß nicht genau, warum dann Mansambi seinen Ball wegwirft und einen anderen Ball holen möchte. Keine Ahnung, ob du das aus dem Stadion mitbekommen hast, aber das war so ein bisschen, als ob er gewartet hat, bis da Unordnung entsteht oder irgendwie was machen wollte.
Also mein erste Lesart war so ein bisschen, also er wischt sich auf jeden Fall auf dem Weg zurück die Hände an der an der Hose ab oder so. Also ob der Ball nass ist, was auch sein kann. Und es war jetzt kein Regenspiel oder so, also ein bisschen feucht vielleicht oder sowas. Es sei denn natürlich irgendwie, vorher war Ginter im Kopfball dran, ja, und dann war der Ball halt blutüberströmt und er wollte den nicht nutzen. Das wär,
den Gag hatte ich auch gerade auf den Lippen.
Ja. Ey, es war halt komisch, weil ich fand erstmal, das war halt wirklich kurz vor dem Ding. Ich glaube, er pfeift aber wirklich dann mit 2 Minuten 58 ab, obwohl halt Mainzer vorher 30 Sekunden lag. Also da wir ja gerade gelernt haben, Nachspielzeit ist auf gar keinen Fall verhandelbar und muss alles nachgespielt werden und muss eigentlich 8,5 Minuten gehen, war das natürlich schon ein bisschen eine Quatschaktion von Zweier. Ich finde aber an sich, jetzt mal neutral, jetzt wo ich einen Tag später drauf schaue, finde ich das nicht blöd, dass man sowas wie, du nimmst dir den Ball, du guckst, dann legst du ihn hin und gehst nochmal zu einem anderen, dass man halt irgendwann sagt, nee, gut, dann kriegt der den Einwurf halt nicht mehr.
Finde ich auch gut.
Finde ich das okay. Wo es dann schlimm wird, ist natürlich, regen sich die Freiburger dann auf, das ist ja vollkommen okay und jeder nicht komplett sozial unfähige Mensch weiß das ja. Der wertvollste Nummer 1 Schiedsrichter dieses Landes muss das natürlich 100-mal wissen und wenn man sozial nicht völlig unfähig ist, würde man das so abmoderieren, wie das gute Schiedsrichter machen. Leider ist entsprechender Schiedsrichter halt Zweier und alles, was hier passiert ist, von links kommt irgendwie Eggestein angerannt, der kriegt die gelbe Karte schon, bevor er überhaupt in Hörweite ist von Zweier. Einfach nur dafür, dass er angerannt kommt, 5 Meter von ihm weg, nicht irgendwie berührt, nicht irgendwie rangeregt im Kopf oder sonst irgendwas, sondern einfach schon auf Meter weg kriegt er diese gelbe Karte, komplett unsouverän. Und dann kriegt er halt auch noch Julian Schuster direkt bevor er ist, einfach nur, weil er auf den Platz geht. Was in irgendeinem Regel auch so steht, man darf nicht auf den Platz rennen danach und so. Das ist doch, also ich sehe doch jede Woche, dass das ein Trainer macht. Das ist doch kompletter Quatsch. Also das jede Woche ist doch, wenn irgendwas ist, kurz vor der Halbzeit kommt der Trainer und dann diskutiert man das kurz irgendwie auf dem Weg zur Kabine. Hm. Stinkt normal. Und Zweier ist halt einfach kein normaler Typ bei sowas. Ich weiß nicht warum.
Ja,
aber das hat mich halt genervt. Ich fand das Abpfeifen, wie gesagt, kannst du machen. Man kann auch mal eine Lektion erteilen bei sowas. Aber dann sei halt cool.
Ja, sehe ich eigentlich ganz genauso. Es war so, als ob er darauf gewartet hätte, um ja. ein Statement zu setzen.
Ja,
es ging jetzt um pfeife ich übertrieben pünktlich ab. Und wenn sie sich darüber aufregen, dann knallt's ja. mit gelben Karten. Und das war halt so ein bisschen, naja, muss man wollen. Genau, Halbzeit 0-0, Expected Goals haben wir schon besprochen, glaube ich, alle fein mit. Und in der Halbzeit kommt dann Lienhardt für Ogbus, der eben schon gelb hatte. Man könnte jetzt spekulieren, ob Lienhardt eventuell für Ginter gekommen wäre mit seiner Nase, wenn Ogbus nicht gelb gehabt hätte. So fällt es unter die Kategorie, Ginter und Lienhardt spielen sich weiter ein. Finde ich auch okay.
Lass uns mal, fandest du in der ersten Halbzeit, weiß nicht, wie das so TV-Perspektive war, ich hatte ein paar Mal, dass Ogbus nicht sein Niveau von den Wochen davor irgendwie hatte, dass er Probleme hatte mit so, auch mit Aufbausituationen, wo ich denken würde, die müssten ihm doch eigentlich jetzt ziemlich einfach vom Fuß gehen mittlerweile. Und auch so Zweikampfe dann nicht so ganz irgendwie die Stärke hatte, die er schon hatte, war so mein Eindruck.
Ja, ich würde sagen, sein Überflow ist ein bisschen raus. Mhm. Ist jetzt schade, dass das dadurch passiert ist, dass Lienhardt zurück ist, aber er ist jetzt halt weiterhin eine richtig, richtig gute Alternative geworden. Das ist schon okay. Aber ich würde auch sagen, sein Peak-Form, die er so vor ein paar Wochen hatte, die hat er jetzt gerade nicht, aber Lienhardt ist ja da.
Ja.
Du wolltest irgendwas oder dir ist was aufgefallen mit Linksverteidiger und Günther und Scherhand, ne?
Ja, auch weil es auch das ganze Spiel halt sich so ein bisschen durchzieht und da wusste ich dann auch nicht, wie viel davon ist irgendwie, dass Ogbus und Günther das irgendwie machen müssen und so, aber die haben ja auch schon zusammengespielt. Ich fand es auf der linken Abwehrseite echt schon gegen den Ball nicht so gut. Da gab es öfter irgendwie Unklarheiten. Günther fand ich auch echt kein gutes Spiel dafür, dass ich ihn vor ein paar Wochen ein paar Mal verteidigt habe, dafür, dass er, ich fand, eigentlich aus dem Winter ziemlich gut rauskam und dann erst jetzt am Ende so abgeflacht ist wieder ein bisschen. Aber das irgendwie, da waren ganz viele komische Situationen, wo er entweder zu spät irgendwie hingeht oder unklar ist, wer da jetzt rausrückt oder wer da zurückbleibt und sowas. Ist aus allem nichts geworden, ne? Also es war jetzt nicht brutal schlimm oder so, aber ich fand es halt auch in der zweiten Halbzeit noch deutlich, dass es da irgendwie nicht sein Spiel war. Und dann war es halt mit dem Ball einfach eine komische Raumaufteilung immer wieder, weil er ganz oft halt in so einen Raum gezogen ist, was dann doch eher genutzt wurde von Scherhand gerade oder dass der Laufweg, den Scherhand machen wollte, dann dadurch nicht mehr funktioniert hat und so. Es war irgendwie awkward alles. Also es hat einfach nicht so zusammengepasst, wie es sollte. Und das ist halt ein bisschen doof, weil das sind halt aktuell jeweils die beiden Backups sozusagen. Das heißt, wenn du rotierst du ja im Idealfall beide, damit eben du so deine Pärchenbildung da machen kannst. Und wenn halt Grifo und Makengo die Nase vorne haben, dann sind halt, müssen halt Günther und Scheren zusammenpassen, wenn sie halt dann die Backup-Rolle jeweils sein wollen. Und da finde ich irgendwie, das greift nicht ineinander. Also den natürlichen Weg, den irgendwie Günni gehen möchte, ist oft der, den Scheren schon macht. Und wenn er reinzieht, dann, ja, weiß ich nicht, hat es nicht so funktioniert für mich.
Ja, er ist halt nicht der Außenverteidiger, der wie Treu ist oder wie auf höchstem Niveau das irgendwie ein Kimmich macht. Oder Kübler kann das eigentlich mittlerweile auch ganz gut, dass man so ein bisschen in diesen Halbraum reingeht und dem Schienenspieler halt die Schiene lässt. Das ist halt auch vom Profil einfach. Günther ist ja, der ist schon froh, wenn er auf der einen Seite die Auslinie hat und sich nicht 360 Grad in alle Richtungen drehen muss mit dem Ball.
Ja. Er ist ja voll öfter irgendwie mal so reingezogen und so und da ist irgendwie nie irgendwas Gutes rausgekommen, fand ich.
Ich habe das Gefühl, das macht man dann oft einfach, weil es die Rolle hergibt, dass er seinen Gegenspieler mitzieht, aber er soll da gar nicht den Ball bekommen, sondern, ja. Ich weiß nicht, Leimer macht das ganz oft, der da einfach die Wege so durchläuft, einfach nur um Räume zu reißen für andere Spieler. Ich brauche jetzt nicht Christian Günther mit Stefan Leimer vom FC Bayern München vergleichen, aber wahrscheinlich von der Rolle so ungefähr gleich. Naja. Günther, aber besser. Ja, wird spannend, dass Günther und Scherhand wahrscheinlich vom Profil her nicht das beste Pärchen sind, sondern Günther zu Grifo passt und so, das hatten wir ja schon ein paar Mal. Ja, momentan würde ich auch sagen, Makengo hat wieder ein bisschen die Nase vorn, aber wer weiß, wie das in den nächsten 11 Spielen ist.
Ja, aber ich würde auf jeden Fall gerade sagen, bin happy, dass Makengo die deutlich bessere Form gerade hat, weil sonst wäre es jetzt echt doof.
So, Traumstart, zweite Halbzeit. Lienhardt kommt für Ogbus, habe ich schon erwähnt. Und dann wird die Langbombe ausgepackt, lieber Julian.
Wir haben uns einfach echt zu viel drüber lustig gemacht, weil das ist jetzt das dritte Tor nach Einwurf, glaube ich. Und es läuft. das ist doch ziemlich ordentlich. Und dann kann man natürlich jetzt mal gegenrechnen. Also es ist ein langer Einwurf von Mansambi von links an der Eckfahne. Exakt
wie viel,
das,
was zwei Jahre. Wie viel Lienhardt geworfen hat von der rechten Seite, meinst du?
Also das auch, aber das ist exakt das, was Zweier einem gestohlen hat, ja, durch seine Aktion. Das heißt, eigentlich kann man ja quasi schon rechnen, dass es zu dem Zeitpunkt schon 1-0 gestanden hätte für Freiburg.
Das stimmt.
Und uns das nur geraubt wurde. Aber war auf jeden Fall, es war die andere Seite, deswegen konnte ich alles ja so richtig gut erst sehen bei der, in der Wiederholung. Aber also diese Weiterleitung von Lienhardt und dann dieses supergeile nochmal Hochlegen von Ginter war auf jeden Fall sehr, sehr fun. Und der Kopfball von Höhler ist tatsächlich halt richtig gut. Also ein bisschen unorthodox, würde ich sagen. Aber der senkt sich halt so geil rein. Das hat man von hinten sehr gut gesehen, da wiederum. Dass ich gar nicht glauben konnte, dass da keiner rankommt. Aber also, wenn man es so macht, ist das tatsächlich schwer zu verteidigen.
Ich werde was Unpopuläres sagen. Oh. Also, Mansambi-Einwurf finde ich gut. Lienhardt-Verlängerung finde ich auch gut. Und den Höhler-Kopfball finde ich auch übertrieben gut. Was das Ginter den da mit der Hacke genauso vorlegt, dass Höhler den da in den Winkel köpft. Und ich schwöre dir, jeder Kreisligaspieler kann da so mit der Außenseite da so ein bisschen, der möchte ja nur den Ball scharf machen und ihn da ein bisschen in den 16er. Der sieht ja nicht Höhler und denkt sich, ich leg den jetzt so vor, dass Höhler den da reinköpfen kann oder so. Das ist nicht so schwer, wie es, oder nicht so spektakulär, wie es gemacht wird. Und ich verstehe, dass es so gemacht wird, weil Ginter zur WM fahren soll und er gerade so überragend spielt. Aber das wurde zu sehr gehypt.
Hottest Take. Ich habe.
Das ist wieder Lupfer von Jerome. Das ist
ja klar. Ja, ich habe euch aber auch schon kicken sehen und ich weiß nicht, ob einer von euch den tatsächlich so zurück Richtung Fünfer legen kann dabei. Also,
das
dass
ist
ihr
wirklich
den irgendwie,
nicht so schwer.
Ich sage, dass du den irgendwie in den 16er Stocher, das glaube ich dir, aber das, und den.
Nee, das ist genauso nicht.
Ob du den abnahmefähig machst, weiß ich nicht.
Auf jeden Fall geiles Tor. Sieht natürlich sehr cool aus, weil kein Mainzer an den Ball kommt und das irgendwie ja dann von Lienhardt verlängert, von Ginter vorgelegt, von Höhler reingeköpft. Und ja, 1-0 nach Einwurf. Muss man, genau so ein Tor braucht man in so einem Spiel.
Mansambi um den Pre-Assist gebracht quasi.
Genau. Ja, war man dann besser? Also es gab direkt danach eine Chance von Fernschuss Becker, wo Atubolo prallen lässt. Da verliert Kübler ziemlich schlecht den Ball tatsächlich. Also da auch da würde ich übrigens sagen, Treu hat klar die Nase vorn vor Kübler momentan.
Es war auch ganz komisch, weil ich dachte im Stadion natürlich, oh, völliger Fehlpass von Irie. Und dann Da habe ich mir das zweite Mal angeschaut, um zu verstehen, wie dieser Ball nicht ankommt, weil der spielt ihm den voll in den Fuß und Kübler dreht sich quasi weg. Ich glaube, er will halt eigentlich den Schwung nach außen mitnehmen und vermutlich Spiel verlagern und weiß nicht, dass Becker da steht oder so. Aber ja, das sah doof aus. Ich glaube, dass Arthur da prallen lässt, schon okay. Also er macht es ein bisschen unnötig knapp, aber hat ja 30 Meter Platz eigentlich am Anfang. Da kannst du schon ein bisschen entspannt machen.
Ja, Mansambi wird recht robust umgelegt von Vratsching. War ja nicht das, sollte ja nicht das letzte Mal sein in diesem Spiel. Um so einen Mansambi hat man schon immer Sorge.
Mhm.
Also jetzt gar nicht nur wegen der letzten Aktion, sondern einfach immer. Da ist schon so, hoffentlich passiert ihm nichts. Daraus resultiert ein Freistoß, wo Matanovic einen Kopfball bekommt. Und dann kommt der schöne Fernschuss von Freiburger Seite. Mansambi, also Freistoß Scherhand, irgendwie wird er rausgeköpft, landet außerhalb vom 16er. Und Mansambi mit links, Volley, richtig gut getroffen, leider ein bisschen zentral, sodass Batz ihn halten kann. Aber wenn er ein bisschen weiter nach links abrutscht, ist halt schon das nächste Traumtor von ihm.
Das Geile ist halt, ne, das ist kein tolles Mansambi-Spiel. So, das ist ein unterdurchschnittliches, würde ich sagen. Und trotzdem hat er halt so immer zwei, drei Sachen, wo du denkst, hä, wie geil hat er das denn gemacht? Gerade zumindest für SC-Verhältnisse. Ja, also der kommt natürlich dann auch zu sehr auf den Torwart, um wirklich zu denken, muss irgendwie rein oder so. Aber das ist so ansatzlos und so ein geiler Schuss daraus. Also
mit dem schwachen Fuß.
Ja, genau, mit links einfach mal so. Das ist halt geil.
Ja, hatte also jeder seinen Fernschuss.
Ich finde halt so, die Phase war die einzige, wo ich dachte, oh, wir haben es uns jetzt retroaktiv quasi, haben uns das 1-0 verdient. Mhm. Weil da war dann auch so drumrum.
Da kommen dann auch diese drei Ecken.
Ja. Genau, das Mansambi hat ja da auch nochmal so eine Aktion. Dann ist es dann direkt dieser Kopfball? Ist die nach der Ecke quasi, nach dem Fernschuss?
Mhm.
Ah. Ja, krass, genau, dann war das, genau, da war das dann wirklich, dass man die kriegt. Scherhand-Ecke auch gut, also die Standards kommen einfach so gut in den letzten Wochen, egal wer sie tritt. Ja. Mich hat's erinnert an den Kopfball gegen Gladbach, der reingegangen ist, der ist das erste Mansambi-Tor vor ziemlich genau einem Jahr. Mhm. Ich glaube sogar genau vor einem Jahr. Und das hätte sich dann natürlich schön fortgeschrieben, aber dass der halt auch noch neben all seinen Skills, dass der auch noch gut in der Luft, das ist ja schon fast frech, ne?
Toll. Ja, ich glaube, die größte Chance, die es dann noch für Mainz gibt im ganzen Spiel, ist dann die, die als nächstes kommt. Nach einer Amiri-Ecke kommt Chor aus relativ spitzen Winkel zum Abschluss, aber schießt komplett vorbei. Und dann beginnt, ich weiß nicht, hattest du ein extremes Zeitspiel von Freiburg im, ja?
Ich fand schon. Also, ich als Mainzer wäre sauer gewesen, richtig sauer. Ich fand's,
geil,
auch ein bisschen,
dann finde ich es gut.
Ich fand es ein bisschen überflüssig, so in der Form, wie man es gemacht hat. Es war jetzt nicht Katastrophe oder so, aber ich weiß auch nicht, was die Netto-Spielzeit war von dem Spiel und was weiß ich. Aber ich mache jetzt nochmal dieses scheiß Bayern-Thema auf. Ich fand, Freiburg spielt massiv mehr auf Zeit als gegen die Bayern. Und es ist einfach ständig, bleibt halt jemand liegen, nach einem Foul dauert es lange und es war jetzt nicht schlimm, ich glaube, das hat auch ein paar Mal wehgetan und sowas, es war jetzt nicht so, dass man irgendwie komplette Mätzchen gemacht hat und so, aber ich fand es so ein bisschen unnötig, ich dachte, man hat das eigentlich ganz gut im Griff, vielleicht war es auch einfach genauso eklig und abgewichst, wie du da sein musst und so, auch voll okay. Und ich wäre auf jeden Fall als Mainzer sauer gewesen und dafür dann, was waren es, 5 Minuten oder was es eigentlich gab vor der Verletzung, während es bei Bayern halt 8 sind und ja, da war halt irgendwie eine längere Pause und aber das war, also ich fand ein klaren Beleg dafür, dass wenn Bayern hier 1-0 hinten gelegen wäre, wären es halt 7 oder 8 gewesen.
Mhm. Ja, die große Wechselei begann auf beiden Seiten, ist auch klar, dass die das alle irgendwie, also beide Teams das zur 60., 70. machen, weil man braucht irgendwie jeden einigermaßen fit am Donnerstag. Bei Mainz Amiri, Widmer zur rund um die 60. und Cassie und Sieb rund um die 70. Bei Freiburg kam Treu für Kübler, was mich dann gefreut hat, dass er reinkam. Und Beste von der Bank zu bringen, ist auch nicht das Verkehrteste in der Form, in der er gerade ist. Wollen wir kurz über Irie sprechen insgesamt? Ich finde ja, Also es sind genau die Spiele, die er gerade braucht, um Bundesliga-Erfahrungen zu sammeln, um an einem ekligen Urs Fischer Mainz zu scheitern und zu checken, was noch fehlt. Mhm. Deswegen finde ich das gut, dass er da von Anfang an ran darf und da die Minuten sammelt. Ich hätte mir trotzdem ein bisschen mehr gewünscht, glaube ich.
Ja. Klar. Ich fand halt wieder, dass man irgendwann aufhört, ihn einzubinden, und da kam auch nicht so viel bei raus, dass ich jetzt irgendwie völlig unverständlich finde, aber ich finde, man kann auch mal mehr auf seine Stärken spielen. Und er zeigt,
ja, man traut dann Scherhand mehr zu auf der anderen Seite, ne?
Oder ich glaube halt, es liegt auch ein bisschen daran, dass man Sambi, gerade wenn Yuito nicht dabei ist, dann viel mehr irgendwie dahin tendiert, weil Yuito bietet sich teilweise halt oder macht es einfach selber und bringt den Ball dann auch mal ein bisschen mehr auf rechts zum Beispiel, weil er halt dann in die dort entstehende Lücke geht, wenn du die ganze Zeit links dann langläufst und so. Und dann ist das Spiel halt schon irgendwie linkslastiger, wenn du halt deine 6er-8er-Kombi ist halt dann Eggestein, Mansambi, und Mansambi hat mehr den Vorwärtsdrive oder sowas mal, dann kommt halt mehr in die Richtung was bei raus. Aber ja, ich fand es jetzt auch nicht, also nicht unverständlich, und das war jetzt kein tolles Irie-Spiel. Ist auch fein, wie du sagst. Ich glaube, echt gut, dass er diese Minuten hat, aber würde auch hoffen, dass er noch bessere Spiele für uns noch die Saison macht.
Ja, später kam dann Grifo noch für Scherhand. Scherhand finde ich echt gut von der Körpersprache und so von den Aktionen. Mhm. Der gefällt mir echt mittlerweile. Habe ich kein Problem, wenn man den von Anfang an bringt und so. Ist halt ein anderes Spiel, als wenn man mit Grifo spielt. Und ja, am Ende kam dann Makengo für Ginter, der raus musste. Man könnte jetzt spekulieren, ob sonst Yuito noch ein paar Minuten gekriegt hätte, der 90 Minuten auf der Bank blieb. Wir haben aber auch schon darüber geredet, dass Yuito ein bisschen platt wirkte, und vielleicht hat man gesagt, den lässt man komplett regenerieren. Keine Ahnung, wäre eine Frage für eine Pressekonferenz.
Ich hätte als einziges gedacht, dass man Kübler drin lässt, weil, wie gesagt, war jetzt kein mega Kübler-Spiel oder sowas, aber ich fand ihn souveräner als Günther auf der anderen Seite in dem Spiel. Und dann hätte ich gedacht, der Treu kann ja auch links. Also da muss er jetzt nicht irgendwie, muss er jetzt nicht mal Kengo sein und so, der dann auch Innenverteidiger wurde. Wäre meine Lösung gewesen, aber es funktioniert ja von daher alles richtig.
Eine große Chance hatte Mainz noch, und das war, als Amiri mit der Hacke gepasst hat, und dann haben sie sich durchkombiniert und Widmer am Ende, bin mir nicht ganz sicher, oder wurde der da schon ausgewechselt? Nee, der wurde eingewechselt für Ferracing. Dann stimmt's, der kam recht zentral zum Abschluss und hat dann auf Atobolo geschossen. Der konnte den dann zum Glück halten, weil es so zentral war. Das war's aber auch. Also, sonst ist wirklich in dem ganzen Spiel nichts mehr passiert.
Also Mainz hat dann sehr viel angefangen zu pfeifen, auf jeden Fall, weil Freiburg so kleine Fouls bekommen hat. Das ist halt diese, ja, Zweier hat halt ziemlich kleinlich gepfiffen, und dann war die, also von der Linie her waren das dann alles Fouls. Ich denke, da kann man sich auch nicht, wenn man es auf Video schaut, würde man sich nicht beschweren. Man kann sich eine andere Linie wünschen, und ich mag auch Fußball lieber, wenn man, ehrlich gesagt, wenn man pfeift wie der Vigo-Schiedsrichter. Aber naja, ich habe mich jetzt genug über ihn ausgelassen. Aber ich fand schon auch, das war mehr, dass Mainz halt, du bist halt unzufrieden, weil du es verlierst. Du kannst nicht gegen die eigene Mannschaft richten, weil die so toll sind aktuell. Und dann schimpfst du halt über irgendwie Gegner, der zu leicht fällt. Das ist immer einfach, mache ich genauso. Aber da war jetzt nicht so, dass Freiburg irgendwie besonders viele Fouls oder besonders viel gefallen ist im Vergleich zu jetzt einem stinknormalen, oder im Vergleich zu, wie Mainz das selber macht, wenn sie führen. Ich glaube, das war alles relativ Bundesliga-Standard soweit.
War das Stadion eigentlich ausverkauft?
Nee, das auf jeden Fall nicht. Da waren in den Ecken war sehr viel frei. Mainz kriegt es ja aber auch selten voll bei jetzt nicht Top-Spielen oder so. Und ja, ich würde auch sagen, bei denen war auf jeden Fall auch das zu merken, was man im Gästeblock auch teilweise gemerkt hat, nämlich es ist das Spiel zwischen den zwei Hammer-Viertelfinalspielen. Auch wenn sie in der Liga drunter spielen, ist ja trotzdem spielt gegen Straßburg und so, das ist schon ziemlich cool. Und die haben, ihr Stimmungskern war gut, aber ansonsten drumherum kam da jetzt auch nicht wirklich was ein, zwei Mal im Spiel. Und deswegen, selbst die Pfiffe waren ziemlich verhalten, würde ich sagen. Ist jetzt nicht wie irgendwie, ist nicht wie in Istanbul ausgepfiffen werden.
Ja, Höhler hat sich noch eine schöne Gelbe geholt nach einem Ballverlust von Matanovic. Die war auch klar. Und also bevor wir jetzt über die Schlussszene mit Mansambi sprechen, ich finde es krass, dass in so einer engen, also das würde jetzt wieder, da kannst du wieder über deine Kaderplanung sprechen, dass Matanovic und Höhler in so einem Spiel durchspielen, beide, ist halt crazy. Also die brauchst du halt mit fitten Beinen, und man will sich nicht ausmalen, wie das in ein, zwei Wochen noch weitergehen kann.
Ich hätte auch getippt, der Wechsel wäre gewesen irgendwie Höhler auf die 9 und Juito für Matanovic, ne? Aber ja, mich ein bisschen genervt. Ja, und dann bleibt halt nur eigentlich die die letzten Minuten. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, ob als das Foul dann an Wanyama, was nicht gepfiffen wird, kommt. Aber wie viel war denn noch ungefähr zu spielen, als dieses Foul kommt?
Ich glaube, es war 93., 94., als es passiert ist. Und genau, er wird klar getroffen. Und also von Cassie, der tritt ihm von hinten so in Oberschenkel, Knie, Kehle, man hat es nicht hundertprozentig sehen können, aber so, und dann liegt man Sambi da in theatralischer Art und Weise. Und Eggestein rennt hin, hast du die Videos gesehen?
Ja.
Eggestein rennt hin, glaubt man Sambi nicht und sagt, also schreit ihn richtig an, so nach dem Motto, steh doch auf, kein Zeitspiel, das wird bestraft, der Schiri lässt es, irgend sowas. Mhm. Und man Sambi schlägt halt mit den Armen um sich, so nach dem Motto, ich hab wirklich was, lass mich in Ruhe, ich hab Schmerzen.
Mhm.
Die Mainzer regen sich auf, die Fans regen sich auf. Es ist natürlich auch wieder 2 Meter neben der Auslinie, also man kann auch rausrollen und da Schmerzen haben, gefühlt. Man Sambi bekommt oft sein Fett weg dafür, dass er sehr leicht fällt. Das ist ja Thema. Aber, also, da hat er einfach, also ich dachte und viele andere dachten, so wie das in unserer WhatsApp-Gruppe abging, da ist was richtig Schlimmes passiert. Und für mich sah seine Reaktion aus wie, oh Gott, dem, also vor seinen Augen fliegt gerade die WM-Teilnahme und die heiße Phase der Saison weg.
Ja.
So habe ich das interpretiert. Mit der Meldung brühwarm, dass es vielleicht am Donnerstag für den Kader reicht, ist es natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber man kann natürlich trotzdem einen Schock haben direkt, wenn man einen drauf bekommt.
Ich war vor allem dann nervös, weil ich war mir auch sicher, dass das jetzt der hat einen kleinen Tritt bekommen und der tut's halt sehr weh, weil er ist halt auf der Außenlinie, er rollt sich nicht raus und dachte schon so, ja gut, klar, da vergeht's irgendwie um Zeit und sowas und dann wie du sagst, sah dann echt blöd aus, auch dass das wie Eggestein dann halt da weggehauen wird und so. Weil er versucht ihn ja, glaube ich, auch vom Feld zu ziehen quasi, ne? Mhm. Also so ein bisschen, hey, komm, lass mal draußen und sowas. Aber dann hat Zweier so reagiert, dass er halt echt schnell dann irgendwie, nachdem er irgendwie was hört, raus aus diesem Kreis geht und sofort her winken und so. Und dann war ich plötzlich nervös, weil, also, ja, vielleicht ist es halt auch doof oder so, das Ganze, aber da hat der Clearly irgendwie Sorge gehabt, dass tatsächlich was ist. Und das, weil er hat nicht dieses lange, hey, willst du nicht aufstehen, sonst musst du raus oder so Spielchen, was man dann ja oft macht, damit Leute halt nicht da liegen bleiben. Und dann hatte ich schon nervös, weil das hat ja dann auch nicht so viel gebracht. Also dann, und spätestens als man Sami dann halt außerhalb vom Feld war und nicht sofort aufgesprungen ist und dass das Five-Konzert des Jahrtausends gibt, hatte ich richtig Schiss. Und dann bin ich noch, während dann die Spiel unterbrochen war, noch bei euch aufs Handy gefragt, ob es denn gut aussehe oder so. Da meint jemand, er weint. Und dann war ich völlig mit den Nerven durch.
Ja. Freiburger Fans komplett am Durchdrehen wegen dieser Aktion, ne? Das
ist der Goldjunge. Halt, ja, und das ist halt wirklich das Einzige, was in diesem Spiel nicht passieren darf. Wirklich das Einzige ist, dass sich jemand schwer verletzt und vor allem nicht, dass es mein Sambi ist. Und dann ist es die 94. Minute. Dann sowas. Also das wäre halt wirklich, das war der einzige Albtraum, den ich halt irgendwie hatte. Genau, war noch 1 Minute 20 zu spielen, hab grad gesehen. Und dann sieht es halt irgendwie wirklich aus nach plötzlich, selbst wenn es nicht irgendwie Kreuzband oder sonst irgendwas ist, reicht es ja für, wenn der Monat raus wäre, ist die Saison auch rum, ne? Also und dann spielst du ein Rückspiel, potenziell, wenn das trotzdem gut geht, spielst du noch ein Hin- und Spiel und noch ein Rückspiel und du spielst ein Pokalhalbfinale. Also Paul, mit dem ich da war, wenn du irgendwie auf dem Rückfall so, ja, sonst, wenn er einen Monat zurück ist, dann spielt er das Finale. Dann meinte ich, aber wie kommen wir ins Finale? Und so, oh, ja, richtig. Und das, glaube ich, das ging halt sehr vielen so. Muss sagen, jetzt wo ich den Tritt dann noch ein paar Mal gesehen habe, also es ist eine Fehlentscheidung, muss ein Foul geben, ist dann auch eher gelb als keins, würde ich sagen, wie der Tritt.
Safe.
Aus der Realgeschwindigkeit habe ich es nicht gesehen. Ich habe die Wiederholung gebraucht, um zu sehen, der trifft ihn quasi voll hinten am Bein. Gut, deswegen bin ich auch kein FIFA-Schiedsrichter. Aber ja. Hätte ja auch, also mir ist es ein bisschen egal, ob der jetzt gelb kriegt oder nicht, weil es war letzte Minute, mir ging es halt darum, dass der nicht ihm das scheiß Bein durchtreten soll.
Oh, ich habe mir damals meine Achillessehne gerissen beim Stand von 7-2 in der 94. Minute mit Gegnereinwirkung. Da dachten wir auch alle, das war sehr unnötig. Hm. Naja.
Sonst findest du heute auf diesem Platz.
Genau, genau. Aber ja, es scheint nicht so schlimm zu sein. Die Daumen sind gedrückt. Wir sprechen am Ende der Folge über Vigo, aber man kann ihn sicherlich draußen lassen und nur im Notfall bringen, wenn das irgendwie ein Risiko ist. Ja, ich bin gespannt, wie man es angeht.
Ich auch. Ja, aber ich weiß, dass es jetzt gut ausgegangen ist, ist mega, mega gut, wenn das jetzt nicht irgendwie noch eine schlechte Botschaft hinterherkommt oder so, aber es sieht ja nicht so aus. Ja, aber ich glaube, diese Freiburg-Reaktion, wie du sagst, sieht man halt echt, wie was für einen Stellenwert der auch hat und ich glaube auch zu Recht hat, weil gerade auch wenn man heute so ein Spiel dann sieht, wie gegen Mainz, was dann, wie sieht's aus ohne Juito und mit einem Mansami mit Handbremse. Und das liegt natürlich auch an anderen Sachen und an taktischen Vorgaben und was weiß ich, aber es liegt halt auch daran, dass die beiden das Herz dieses Spiels sind. Offensiv.
Dann lass uns noch über ein paar Spieler sprechen. Herz des Spiels ist sicherlich auch Eggestein. Mhm. Wieder 90 Minuten. Wieder überall mit drin. Holt sich die Gelbe, weil er sich beschwert und so. Er lebt es gerade auch komplett, habe ich das Gefühl. Hat auf jeden Fall Special Mention erwähnt. Für ein Spieler des Spiels wird es nicht reichen.
Nee, ansonsten, ich habe so Höhler halt mit dem Tor auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich sonst eine große Höhler-Aktion im Kopf habe aus dem Spiel.
Die gelbe Karte.
Matanovic jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass man jetzt da irgendwie, wenn man das Spiel nicht gesehen hätte, für den Scouting-Report hätte es jetzt nicht nochmal schauen müssen, so würde ich sagen.
Dann lass uns doch den Spieler des Spiels küren.
Ich nehme Matze Ginter weiterhin, unfassbare Form, nicht nur des Blutes wegen, sondern weil ich tatsächlich wieder gut fand und weil er das Tor vorbereitet, auch wenn es unfassbar einfach ist, wie du sagst. Und, ja, bin sehr happy, dass er diese Form
ist. Es ist unfassbar geil im Resultat, aber
ich weiß,
das hat auch Verdacht. Paddy hat auch Ginter gesagt, unsere Community hat natürlich auch Ginter gesagt und ich schließe mich Patrick an, der Atubolu genommen hat, weil einmal nachfassen, okay, aber sonst die Null gehalten in so einem Spiel. Ich finde generell, man hat dann in diesen letzten 20 Minuten, 15 Minuten, da hat Mainz auch viele lange Bälle geschlagen und das versucht irgendwie zu erzwingen und da ist man echt gut, auch selbst wenn man vielleicht müde Beine hat oder so, dass man da alles wegverteidigt. Auch mit einem Makengo, der dann reinkam, der das auch gut gemacht hat und sehr präsent war. Das hat mich sehr gefreut.
Es war halt auch funny, mal so ein Spiel zu gewinnen, weil es sich echt angefühlt hat, als ob man so Urs Fischer mal geUrs Fischert hat mit so einem Spiel. Und das hat mir auch ganz gut gefallen damit.
Nice. Da machen wir Deckel drauf, oder? So viel war es auch nicht. Ja. Kommen ja wichtigere Spiele. Lass uns kurz über die Bundesliga sprechen. Hast du was gesehen?
Am Wochenende, also am Samstag habe ich geguckt, Konferenz und alles, aber fand das ehrlich gesagt kein so toller Spieltag. Keiner, der mir jetzt irgendwie groß im Kopf bleiben wird. Frankfurt ist gut genug, um Wolfsburg zu schlagen, also ist das absolute Bare Minimum gelungen. Und ich habe da gemerkt, mir ist es wichtiger, dass Wolfsburg absteigt ist als alle andere, weil ich war tatsächlich einfach nur für Frankfurt, trotz der direkten Tabellensituation.
Ich war echt zwiegespalten. Ich hätte mir schon Unentschieden gewünscht einfach. Aber ja, dieser Wolfsburg-Downfall, der freut die meisten. Ne? Das ist schon richtig, richtig nice. Ja, Heidenheim lebt noch irgendwie. Das ist wahrscheinlich die Story des Spieltages, weil am Ende musste Steffen Baumgart gehen bei Union Berlin. Mhm. Und die erste Trainerin in der Geschichte der Bundesliga übernimmt jetzt erstmal interimsweise, also ETA heißt
sie. ETA-Riemsweise.
ETA-Riemsweise, stark. Und jetzt wird schon gemunkelt in Berlin, dass es, wenn es gut läuft, sie vielleicht doch noch länger bleibt und so weiter. Man wird sehen. Eigentlich hat sie ja einen unterschriebenen Vertrag bei der ersten Frauenmannschaft von Union Berlin ab der nächsten Saison. Wird sicher spannend. Wird sicher, es gibt natürlich einen großen Medienrummel um das ganze Thema.
Ich habe da wieder gemerkt, dass ich zuallererst mal Freiburger bin und meinen Trainer schmeißt man nicht raus, so einfach Klatsch weg habe. Weil als ich das nachts dann noch irgendwie gelesen habe, weil wirklich meine ersten 5 Reaktionen, bevor ich überhaupt dann zu ihr und der Benennung gekommen bin, waren wirklich so, ja, wieso denn jetzt? Das lief doch gar nicht so schlecht, die sind doch sicher durch, also nicht sicher, aber die haben 7 Punkte Vorsprung auf St. Pauli und also komm. Wirklich in so diesem sehr klassischen Freiburger Gedanken mit Trainer schmeißt man nur im absoluten Notfall raus und sonst, wie sollte denn jemals was aufbauen und so. Und erst dann irgendwie über das, dass das ziemlich cool ist, dass sie da jetzt die Cheftrainerin-Position hat bis zum Rest der Saison.
Ja, also cool ist es auf jeden Fall. Lustig ist es, weil Baumgart irgendwie im Januar verlängert hat.
Ja. Und das halt, so hast du das Gefühl, wenn du irgendwie eine Schlagzeile mit Horst Held hörst, dass du da, ah ja, das ist wieder ein langfristiger guter Plan, der da geführt wird? Ich weiß
nicht. Nein. Aber du. Gibt es jetzt auch Schlimmeres, wenn Union Berlin jetzt nicht so. Jetzt gönnt man es natürlich irgendwie Union Berlin auch ein bisschen, dass das klappt mit ihr, mit als Trainerin und so, aber keine Ahnung. Am Ende ist es Union Berlin. Habe ich jetzt nicht so viel Emotionen drin. Genau, also Leverkusen hat in Dortmund gewonnen. Augsburg hätte Hoffenheim schlagen können, wenn sie keinen Elfmeter verschießen am Ende. Das kann man noch kurz erwähnen. Ja, genau. Heidenheim lebt dadurch durch den Sieg gegen Union. Auch wenn es immer noch 6 Punkte sind auf St. Pauli. Also ich glaube, das wird schwierig. Aber da kann man kurz vorgreifen. Ehren Dingschi-Laie sehr gut. Also das funktioniert gerade richtig gut mit ihm da immer in der Startelf. Bayern ist zu gut für St. Pauli, auch trotz zwischen Realspielen, das ist denen gerade egal. Musiala und Jackson und so rasieren halt trotzdem. Köln gewinnt 3-1 gegen Werder Bremen. Das ist vielleicht spannend. Gut für Köln im Kampf um den Klassenerhalt. Hart für Bremen.
Und ja, Hamburg ist so schlecht für Stuttgart. Ja, manchmal schaue ich einfach nur auf diese Tabelle und denke, man muss dieses Bayern-Team halt aus der Liga nehmen. Das ist Quatsch. Also man kann es mit denen kein Fußball spielen. Der 105-27 Tore, das nächstbeste Team hat 60-29. Also was willst du denn da machen?
Nee, das ist schon einfach beeindruckend, was die machen.
Jo, es ist beeindruckend ist auch, wenn ich zum Kindergarten hier vorne gehe und die richtig platt spiele, aber ist halt Quatsch. Ja. Also so, kann ich meinen Elfer in die Ecke knallen und das Kind mit in den Strafraum. Das ist auch beeindruckend, aber es macht es halt nicht sportlich interessanter für mich, das zu schauen.
Nee, da sind wir konträrer Meinung. Da bin ich schon. Also ich bin jetzt kein Bayern-Fan deswegen, aber mir nötigt das schon Respekt ab, wie die Fußball spielen.
Ja, wie gesagt, das ist ja was anderes. Und ich habe mich jetzt wieder so weit beruhigt von diesem Spiel, dass ich es auch nicht so schlimm finde, falls sie unter der Woche Real rausschmeißen, was du wieder anders sehen wirst. Aber ja, nee, mir macht das keinen Spaß.
Ja gut. Wir haben ein 7-Punkte-Polster auf Mainz 05.
Das macht mir Spaß.
Das macht mir auch Spaß. Und wir lassen nicht locker. Frankfurt nervt es, glaube ich, ein bisschen.
Es ist auch lustig, dass es halt jedes Jahr irgendwie wieder dieses Duell wird und wir da uns dann wieder an Frankfurt rankämpfen, egal um was es halt gerade geht, dann irgendwie selbst in der blöden Saison, also Anführungszeichen, dann blöden Schlussphase damit mit der letzten Streichsaison, wo wir es dann noch verspielt haben, war man ja echt lange an denen dran. Also ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war, dass das Freiburg, eigentlich nur als Freiburg dann so souverän Fünfter wurde und fast Vierter geworden wäre, da waren wir mal deutlich vor Frankfurt und so, aber es ist irgendwie oft ein Duell am Ende der Saison.
Wird noch spannend. Die anderen SC-Teams. Die SC-Frauen haben spielfrei bis zum 26.04.
Zu lange, aber ja. Luca Birkholz ist gerade, ja genau, Länderspiele davor, dann noch quasi Pause gehabt und sowas, die Champions-League-Sachen und sowas. Jo, also Luca Birkholz hat auf jeden Fall Doppelpack bei der U23 der Nationalmannschaft geschossen, hatte ich gesehen. Und ansonsten wollen wir, hoffentlich kriegen wir es zeitlich noch hin, vor dem Spiel noch eine Folge zu machen dazu und dann nochmal eine zum Saisonabschluss danach. Der Privatkalender ist einfach sehr, sehr, sehr voll gerade. Und da muss man gucken, dass das wir es hinkriegen. Aber das sollten wir schon hinkriegen. Und genau, ich weiß gar nicht, ob wir es drüber hatten schon hier im Podcast. Aber Lorena Barth wurde ja auch verpflichtet als Sommerneuzugang, junge Torhüterin, als so ein bisschen dann vermutlich die, ja, maybe die Adamczyk-Nachfolgerin dann erstmal, die noch lernen kann, während, wenn dann Laura Benkert zurückkommt vom Schwangerschaftsurlaub, Anführungszeichen. Genau, aber mal wieder Freiburg-Scouting hoch einfallsreich. Man hat sich in der Schweiz bedient, wie immer, Schweiz oder Österreich. Ja. Interview wirkte cool und bin mal gespannt.
Nice. Wir freuen uns auf die nächste Frauenfolge von euch. Die zweite Mannschaft mit Kofi, haben wir schon erwähnt, hat 4-1 gegen Trier gewonnen. War auch ein tabellarisch recht wichtiger Sieg, weil das Tabellennachbar jetzt ist, punktgleich. Kofi mit der Vorlage, die 4 Tore waren von Wiglöf, Rüdlin, Kos und nochmal Wiglöf. Und die U19 hat 2-3 gegen 80-60 verloren und das 3-2 in der 85. Minute kassiert. So, ich mache kurz die Leihspieler durch. Mhm. Robert Wagner hat gegen Berker Yilmaz gespielt, also Dresden gegen Nürnberg. Robert Wagner war nicht Teil des Spiels, weil er gelb gesperrt war. Dresden hat aber 2-0 in Nürnberg gewonnen, während Yilmaz durchgespielt hat, gelbe Karte bekommen hat und wohl nicht sein bestes Spiel gemacht hat. Jetzt müssen wir über was Trauriges reden und das ist Florent Muslia. Da sieht es wohl nach Kreuzbandriss aus.
Das ist richtig scheiße.
Sehr gute Laie, hat 65 Minuten gespielt, konnte wohl vom Platz humpeln, aber dann gab es die berühmte Hiobsbotschaft. Man hat 1-2 gegen Kiel verloren, aber das ist in dem Fall gar nicht so wichtig, weil er steht ja noch bei uns unter Vertrag. Und die Laie war sehr gut und man hätte sich sehr gut vorstellen können, dass entweder Düsseldorf ihn behalten möchte oder er sich durch gute Leistungen für einen anderen Verein empfohlen hat. Mit einem Kreuzbandriss im April wird es schwierig, Abnehmer zu finden für den Sommer und dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass er in der nächsten Saison in unserem Kader sein wird.
Ja, und April ist auch so ein blödes Timing, weil das heißt, du bist halt auch vermutlich nicht zurück bis Vorbereitung quasi. Oder vielleicht dann zum eben nächsten Sommer, aber du wirst dich vermutlich nicht nochmal irgendwie groß zeigen können oder so. Im Winter wirst du nicht schon irgendwo hingehen können. Du wirst nicht bereit sein für eine weitere Laie oder so. Ja, das ist echt, echt fies für ihn. Tut mir echt leid.
Ja, gute Besserung an dieser Stelle. Und Noah Weishaupt hat 90 Minuten auf der Bank gesessen, als Hannover 2-0 gegen Darmstadt gewonnen hat. Merlin Röhl war 90 Minuten auf der Bank beim 2-2 von Everton gegen Brentford. Und Junior Adamu war nicht im Kader beim Sieg von Celtic 1-0. Immer noch spannend mit Schwolo und den Hearts übrigens. Ein Punkt davor. Hab's mir vorher nochmal angeschaut. Die sind jetzt mit ihrer Grundserie fertig und spielen jetzt die Meisterrunde der Top 6 und haben dann nochmal 5 Spiele gegen die anderen aus den Top 6. Ich finde das Ligasystem immer wieder lustig.
Es ist ja ein bisschen wie quasi in Österreich, glaube ich, auch und so. Belgien auf jeden Fall ja auch. Ja. Ich würde es jetzt hier nicht wollen, aber ich finde das schon ganz fun irgendwie zum Gucken auf jeden Fall.
Ja. Über ihren Dingschi haben wir schon gesprochen. So. Dann ist unser nächstes Spiel Celta Vigo, lieber Julian.
Geil, geil, geil. Leider keiner von uns beiden da. Paddy wird da sein und die Podcast-Fahne hochhalten. Das freut mich sehr. Und auch einige andere natürlich. Und er wird nicht alleine im Block stehen. Ist natürlich ausverkauft. Ja, krass. Ich habe ja schon irgendwie direkt dann am nächsten Tag irgendwie gesagt, dass es natürlich irgendwie noch schief gehen kann und so. Aber ich das nicht glaube und ich glaube es auch immer noch nicht. Aber ich habe eine Spur weniger komplette Sicherheit, als ich es irgendwie direkt nach Abpfiff hatte, wo ich wirklich komplett überzeugt war, dass wir das jetzt safe holen. Aber es ist schon also viel geiler auswärts. Kannst ja nicht in ein Spiel starten, als schon 3-0 zu führen.
Kommst du jetzt in diese Schiene, man hat was zu verlieren?
Ich weiß gar nicht, ob es das per se ist. Ich glaube einfach so ein Ich glaube, es kann sich eher für so ein Heimteam halt sowas aufbauen. Wenn du früh triffst und dann Publikum da ist und sowas, das ist eine Dynamik, wo ich glaube, tatsächlich Zuschauer und sowas eine große Rolle spielen, dass du dich in sowas dann reinsteigern kannst, und dann ist es immer schwer. Aber Freiburg hat echt schon einige Spiele, zum Beispiel jetzt gegen Mainz, auch unansehnlich gekillt, und das reicht ja auch, wenn man das hinbekommt. Ich glaube nicht, dass man darauf spielen sollte, aber wenn das Spiel nicht so läuft, wie man will, dann kann man sich immer noch, glaube ich, auf das fallen lassen. Was glaubst du denn, geht man es nochmal so an wie Hinspiel?
Ja, man geht, glaube ich, volle Möhre rauf am Anfang, um genau das zu versuchen, wie man es im Hinspiel angegangen ist. Vigo hat übrigens verloren in der Liga gegen den 19. 0-3 zu Hause gegen Real Oviedo. Und bei denen geht es tabellarisch auch noch um was. Also die scheinen gerade einfach ein bisschen gebrochen zu sein. Sind auch sehr heimschwach, was man gehört hat.
Ja.
Also es ist angerichtet. Und wahrscheinlich sollte man ganz am Anfang denen zeigen, nee, das wird heute nichts. Mhm. Und wenn man, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, wenn man dann irgendwann anfängt, am Ende der ersten Halbzeit und über lange Strecken der zweiten Halbzeit eklig zu werden und ein bisschen auf Zeit zu spielen und so, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen, ja, und finde das auch nicht verkehrt.
Nee, also wenn ich vorhin bei leicht kritisch war, dann ging es mir da um die Situation gegen Mainz. Ich nicht glaube, dass das Beste fürs Spiel war oder so. Hier musst du alle Register ziehen. Ist völlig egal.
So, ich mache jetzt noch ein Live-Experiment mit dir on air.
Geil.
Du musst jetzt auf WhatsApp gehen. Mhm. Ich habe dir was geschickt. Ich habe was vorbereitet.
Aha.
Und ich würde das gerne auf unserem Instagram-Kanal posten und uns bei uns in der WhatsApp-Gruppe posten und so. Und jetzt ist die große Frage, ist das ein schlechtes Omen, wenn ich das mache? Weil eigentlich ist es ja nur eine Übersicht aller möglichen 11 Spiele dieser Saison.
Mhm.
Also es ist quasi ein Spielplan mit den verbleibenden Bundesligaspielen, mit den Halbfinals und dem Finale in der Euroleague und mit dem Halbfinale und dem Finale im DFB-Pokal. Und ich sehe schon die ganzen Hater, die sagen, hättest du das mal nicht gemacht? Was macht das mit dir? Beide
Verantwortung auf jeden Fall.
Wenn du das siehst, es sind 11 Spiele.
dass wir das alles auch noch gucken, hinfahren und aufnehmen müssen. Ja, krass. 11 Spiele jetzt noch bis in 5 Wochen. Das ist ja crazy.
Vom 16. April bis zum 23. Mai wären es 11 Spiele. Vigo, Heidenheim, Stuttgart-Halbfinale, Dortmund, eventuell Halbfinale 1. Auswärts wäre das, sicher?
Erst auswärts, dann heim, weil wir sind das höher gesetzte Team, dadurch, dass wir in dem Baum sind, der Lyon rausgeschlagen hat.
Ja. Zwischen zwei eventuellen Halbfinales würde man gegen Wolfsburg zu Hause spielen übrigens.
Im egalsten Spiel der Geschichte.
Also wirklich, stell dir vor.
Und wir sind dann diejenigen, die das so nicht ernst nehmen, dass wir die wieder in der Liga halten.
Ja, genau. Dann spielt man auswärts beim HSV, entweder das, nachdem man weiß, also gesetzt dem Fall, wir verkacken es nicht gegen Vigo, entweder weiß man vor dem Auswärtsspiel im HSV, dass man im Finale der Euroleague ist, oder man weiß, dass man es nicht erreicht hat. Heimspiel am letzten Spieltag gegen Leipzig. Und dann sind am Mittwoch, den 20. Mai, das Finale in Istanbul und am Samstag, den 23. Mai, das Finale in Berlin.
Puh, ja. Ich bin tatsächlich sehr, sehr kribbelig die ganze Zeit, weil wenn wir das jetzt überstanden haben am Donnerstag, dann glaube ich, kann ich mir so komplett jeden Traum erlauben. Und dann aktuell ist man halt wirklich in der Euroleague und dem Pokal ein realistischer Finalkandidat. Das ist schon ultra crazy. Ich weiß nicht, wie man all diese Spiele, also ich weiß nicht, wie sich diese Mannschaft, Günther hat ja nochmal gesagt, hey, es ist ein Privileg, Bundesliga zu spielen, bla bla, es ist geil, jedes Spiel macht wahnsinnig Spaß. Jeder, der ein Problem damit hat, quasi für das Bundesligaspiel zu motivieren, sollte in Rente gehen und so. Aber wenn am Donnerstag Braga wartet für den Einzug ins Euroleague-Finale, weil man auswärts 1-0 schon gewonnen hat, und dann kommt Wolfsburg an einem Sonntagnachmittag. Komm, da kann mir keiner erzählen, dass das da genauso brennst. Also ich tue es nicht.
Also wir sind uns doch schon mal einig, dass es einfacher ist, die Euroleague zu gewinnen als den DFB-Pokal.
Tatsächlich ja. Also nicht generell, aber in der Konstellation jetzt ist es einfacher, ja. Mit der Monster-Gegnerschaft im DFB-Pokal, ja.
Genau. Und
nicht wegen Stuttgart, die knallen ja.
Genau. Und dann gibt es ja noch die Liga gegen Frankfurt, muss man ja eigentlich so sagen. Und Frankfurt spielt noch gegen Leipzig, Augsburg, Hamburg, Dortmund und Stuttgart. Also die letzten zwei Spiele haben Dortmund, Stuttgart. Ach, eigentlich macht es mal wieder gar nichts, weil irgendwie Dortmund auch zu Hause 2-2 gegen Mainz spielen kann, schon klar. Mhm. Aber die holen auch nicht 15 Punkte.
Nee, ich glaube auch tatsächlich, man würde die relativ gut, ich bin mir sicher, dass wir Frankfurt einholen, wenn wir nicht halt noch diese Euroleague-Spiele hätten, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir noch weitere haben nach Donnerstag und dann kann ich einfach nicht sehen, dass wir die gleiche Stärke in der Liga haben. Andererseits, gegen Wolfsburg soll es halt auch so reichen, wenn man ehrlich ist, und dann hat man schon wieder Heidenheim jetzt am Sonntag, mal gucken und so, dann sind das jetzt auch nicht, da sind schon ein paar Gegner dabei, die man vielleicht, Anführungszeichen, auch so schlagen kann. Hamburg, das dann schon in Klasse gehalten hat und so. Vielleicht reichen ja sogar 9 Punkte oder sowas.
Ja, ich wollte das auf jeden Fall tun, weil ich wusste auch, unsere Mainz-Besprechung wird ein bisschen kürzer. Ich poste das jetzt gleich rein und dann kriege ich wahrscheinlich Haue von allen, aber dann soll es so sein.
Wie planen wir denn bitteschön die Aufnahme nach dem Euroleague-Finale und vor dem DFB-Pokalfinale? Wie soll das denn gehen? Das wird ja Katastrophe.
Würdest du nach Istanbul fahren?
Ja, klar. Wir haben schon, Vater hat schon ein Zimmer gebucht. Flug haben wir, dann sparen wir uns, bis das soweit ist. Aber ja. Also alles stornierbar ist schon, ist Halbfinale und Finale schon durchgebucht.
Das ist stark. Ja, zum Finale würde ich wahrscheinlich auch fahren.
Ja.
Das kann man sich ja nicht nehmen lassen. Und dann kann man ja von Istanbul nach Berlin fliegen.
Ja, und dann müssen wir irgendwo zwischendrin noch aufnehmen. Ja. Am Flughafen.
Quick Reaction aus
3 Stunden.
Vom Bosporus. Ja. Gut. Man darf ein bisschen träumen.
Ja. Beste Zeit.
Ich finde Schuster immer noch am allergeilsten, der sagt, ja gut, wir wollen jetzt auch mal einen Titel holen. Ich bin ja im anderen Team. Ich mache jetzt nicht die DFB-Pokal-Niederlage-Diskussion auf, aber ich bin ja immer im Team. Die Erlebnisse sind erstmal das Allergeilste und einfach ein europäisches Finale zu spielen und ein DFB-Pokal nochmal zu erreichen, ist für mich tatsächlich wichtiger, als irgendwo eingeritzt den Titel zu haben. Ich würde ihn aber auch nehmen. So ist es nicht.
Für mich geht es um diesen Scheiß-Titel. Ich will diesen Titel. Gib mir diesen Titel.
Okay. Verstehe.
Ich will. Ja. Ja. Donnerstag, erster Schritt von einigen zum Freiburg-Double, Alter.
Jetzt muss ich aber trotzdem noch eine Sache sagen.
Ja.
Auch wenn wir jetzt rumspinnen und total abschweifen. Dir ist schon klar, dass ein Euroleague-Titel auch Champions League bedeutet. Ist das was, woran du dann denkst?
Nö. Wir hatten ja jetzt mehrfach die Chance auf die Champions League und Mischas Punkt ist ja auch nicht ganz schlecht, dass man jetzt bei Frankfurt immer sieht, dass das klingt super cool vorher und einmal will man es auch sehen, aber die Realität ist dann nicht so fun meistens. Also wir hatten auf jeden Fall eine bessere Zeit in der Euroleague als Frankfurt in der Champions League und hat uns auch, glaube ich, sichtbar gut getan im Vergleich zu denen. Aber einmal würde ich es natürlich schon gerne sehen, das ist gar keine Frage. Aber das ist jetzt nicht meine extra Motivation, weil da wird es besser umgehen, ein fucking Euroleague-Titel, stell dir das mal vor, SC Freiburg gewinnt die Euroleague. Deswegen, ja, bevor ich so viel Hate kriege, aber es ist, bis jetzt, da ist es nur ein Traum, aber es wäre ja schon, es ist halt nicht absurd, wenn man sich die Gegner anschaut, dass man da eine echte Chance hat.
Ja. Naja. Das bedeutet noch 11 Aufnahmetermine in den nächsten Wochen. Wer das honorieren möchte, die Links findet ihr in den Shownotes. Ja. Donnerstag, Vigo. Allen viel Spaß, die dort sein werden. Schreit uns ins Halbfinale. Und dann haben wir noch ein paar lustige Zeiten vor uns im nächsten Monat.
Ja. Ich freue mich. Das ist ein wahnsinnig geiler Monat, der ansteht. Fucking Pokal-Halbfinale ist aktuell nicht das Highlight in meinem Kopf. Völlig irre.
Alles klar, Julian. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Hau rein.